Moin Moin, herzlich willkommen zu Bright New Future Teil 2 mit Irene Pitter. Hallo, du bist wieder da, wir sitzen wieder bei Olli, immer noch, jetzt hast du unser Geheimnis verraten. Wir haben uns nämlich nicht Mittwochmorgen wieder getroffen, sondern du bist immer noch da. Und wir wollen ein bisschen in die Zukunft schauen, wir wollen darüber reden. Wir haben im ersten Podcast ganz viel darüber gesprochen, was Fintechs gerade so machen, also wie der Markt sich darauf einstellt, wie Banken und Versicherungen reagieren. Und jetzt ist die Frage, was gibt es denn überhaupt für Fintechs? Oder was ist gerade so der heiße Shit, so sage ich mal so, wo man sagt, wow, das ist jetzt total, das wird so das nächste PayPal.
Oder wo fängt Fintech an und
ja,
wo hört Fintech
an? Ja, genau, das wäre so, was ist genau Fintech?
Also Fintech, wir ziehen uns dann zunächst mal darauf zurück, dass wir sagen, Fintech sind neue Startups, die eben Finanztechnologie anwenden. Hm. Das ist mal, darauf kann sich jeder einigen.
Also Startups auch, also völlig neu.
Fintechs werden eigentlich fast nur mit Startups in Verbindung gebracht. Okay, wobei man sich schon überlegen muss, wenn man so etablierte Payment Provider hat, die sind ja auch sehr stark technologiegetrieben und gehören eigentlich in den Bereich Fintech mit rein. Mhm. Die hören ja nicht auf, Innovation zu bringen. Und da sieht man auch ganz neue Sachen. Payments, Mobile Payments ist ein sehr, sehr großes Thema und wird immer wieder geschaut, was kann man dann nochmal neu machen. Und wir stellen fest, dass gerade die kleinen Startups, ja, die machen Payments, Mobile Payments hauptsächlich, aber die Innovation in dem eigentlichen Payment-Vorgang ist eigentlich nicht mehr so groß, sondern jetzt wird darauf geschaut, was bringe ich da noch mit rein? Was hat der Kunde für Vorteile, wenn er mein Bezahlsystem halt nutzt? Da kommt dann die Innovation. Das ist dann das Bundling. Das andere Thema, was sehr stark jetzt ja, in den Vordergrund rückt, ist das Thema Robo-Advisory. Das hat ein bisschen länger gedauert, weil zunächst hatten wir dieses Peer-to-Peer-Lending oder was alles unter Alternative Lending zusammengefasst wird. Das war eigentlich so der Vorreiter.
Und da sehen was wir, heißt das, Peer-to-Peer-Lending?
Peer-to-Peer ist, wenn man von Person zu Person, kann man auch sagen.
Okay.
Ne? Ich wollte jetzt gerade sagen Kunde zu Kunde, aber es stimmt nicht, es ist Person zu Person. Mhm. Das ist sehr stark getrieben worden und wir haben gerade in Amerika auch sehr etablierte Spieler jetzt in dem Bereich über Lending Club oder in England ist es dann Prosper, die in diesem Bereich einfach etabliert sind, die sind da. Und da ist ganz viel Geld reingeflossen und das wird vom Markt auch angenommen und die werden auch nicht weggehen. Mhm. So, und die nächste Phase, die wir jetzt sehen, ist das Thema Robo-Advisory. Da wird dann eben die Anlageberatung gemacht über Algorithmen. Gibt es auch in verschiedenen Ausführungen und da ist dann so die Frage, wie wird es angenommen? Mhm. Das Ziel ist ja, dass man Investmentberatung machen kann ab einem viel, viel kleineren Budget. Mhm. So richtig aktive Investmentberatung, die von Privatbanken so läuft, die haben ja meistens so Einstiegshürden und da liegt unterschiedlich. Da kann manchmal bei 500.000 fängt es an, manche fangen erst bei 2 Millionen an verfügbares Vermögen.
Ah, okay, aber drunter, also wenn ich jetzt 50.000 hätte, würde
man... Da kriegt man schon auch eine gute Beratung, allerdings nicht so dieses Private Banking. Und jetzt war die Frage, kann man nicht das Wissen, was an den Börsen passiert, auch dem Otto-Normalverbraucher bringen. Und darauf
das ist ja ein riesiger Markt.
Gehen die Robo-Advisor ab und jetzt wird diskutiert, wird das angenommen, was für Risiken sind da drin? Es besteht eine Gefahr für die ganzen Broker-Dealer, gerade so in Amerika, die ja ihr Geschäftsmodell darauf aufbauen, dass sie eben die Leute beraten, wie sie ihr Geld anlegen sollen, werden die jetzt von den Robo-Advisern an die Wand gedrängt oder was man gesehen hat, Charles Schwab hat eine eigene Plattform, Robo-Advisory-Plattform, haben sie gekauft und ausgebaut, das nutzen sie selber, also sie haben praktisch ihr Geschäftsmodell erweitert. Das ist ein sehr, sehr starker Trend, in Deutschland noch nicht so sehr, was aber wahrscheinlich auch mehr mit der Investitionskultur zu tun hat bei uns. Wir sind halt noch nicht so sehr in dem Bereich Investitionen an der Börse. Was ich auch noch sehe als ein neuer Trend ist ganz, ganz stark InsurTech. Also in dem Versicherungsbereich gibt es ganz viele Anwendungen, die jetzt kommen, die ausprobiert werden. Und Ja, es ist spannend. Da tut sich wirklich eine ganze Menge und geht auch viel Geld rein.
Also so, was könnte das sein, so eine Versicherungsgeschichte? Also ich sage, ich brauche eine, es gibt vielleicht einen Anbieter für Katzenkrankenversicherung. Gibt's ja. So, und dann gibt es vielleicht einen im Internet und ich sage halt, oh, ich habe eine Katze, gehe auf die Seite und drücke auf Abschließen, bezahle per PayPal und dann ist es da, theoretisch?
Also, was im Augenblick Vorreiter ist, sind natürlich die ganzen Autoversicherungen.
Okay, ja, damit fing alles an, ja.
Damit fing alles an, geht aber weiter. Autoversicherung einfach vom Klassischen. Jetzt, wie wird das Kaufen einer Autoversicherung vereinfacht? Mhm. Das ist dann einfach so der Zugang. Dann geht es aber auch darum, wie kann ich es individualisieren? Dann kommt das Thema Telematics mit rein, dass halt der Versicherer über Sensoren im Auto Informationen bekommt über das Fahrverhalten des Einzelnen. Mhm. Und damit sagt er dann, du bist ein sehr defensiver Fahrer und deswegen kriegst du einfach günstigere Versicherungsprämien. Das ist der zweite Bereich. Der dritte Bereich ist jetzt, ja, aber eigentlich hat doch nicht mehr jeder selber ein Auto, sondern wir haben diese Shared Economy, dass man Autos sich mietet. So, was passiert denn dann? Was für Produkte müssen entwickelt werden, wenn du jetzt auch mal sagst, ich habe hier ein Auto in meiner WG und jeder, der es braucht, der nutzt es halt mal. Oder noch weiter, das sind ja dann die großen Automobilhersteller, die ja diese Drive-to-Go anbieten. Mhm. Da ist dann die Herausforderung an die Versicherung, da entsprechende Produkte zu entwickeln. Das heißt, Shift geht vom Versichern des Inhabers des Autos zur Versicherung für das Auto. Das ist einfach eine komplett andere Herangehensweise. Also das ist sehr stark, was kommt. Das lässt sich jetzt aber auch übertragen in Krankenversicherung. Gerade die USA mit der politischen Veränderung dort, dass es die Krankenversicherung für alle unter Obama gab, hat natürlich den Weg eröffnet, da auch neue Angebote zu machen. Sehen wir auch sehr stark. Außerhalb vom Versicherungsbereich wäre dann noch dieses Thema RegTech. Also wir sind wieder bei Banken und Regularien. Die Banken haben einen unglaublichen Aufwand, um sicherzustellen, dass sie alle Auflagen einhalten. Und suchen natürlich nach Möglichkeit, das möglichst effizient zu machen. Effizient und schnell. Und da hilft Technologie jetzt auch, dass man Systeme einsetzt, die eigentlich einmal gefüttert werden mit den ganzen Auflagen, die eine Bank zu erfüllen hat. Und nur wenn es eine Veränderung gibt, dass man das einfach nur die Veränderung dann da reinspielen muss. Und das läuft dann durchs ganze System durch und stellt sicher, dass überall, und vor allem wenn es eine globale Bank ist, überall auf der Welt, das auch tatsächlich dann ankommt und entsprechend aktualisiert wird. Und das, was gemacht wird, auch...
Oh, verdammt.
So, das Thema Krankenversicherung.
Genau. Das ist halt das Thema RegTech, was ich sehr schick sehe. Was mehr und mehr hinzukommt, ist jetzt Virtual Intelligence, also selbstlernende Systeme, wie man das einsetzen kann, oder auch Virtual Reality. Da haben
LawTech ist auch ein großes Thema.
LawTech, genau, stimmt. Da hatten wir uns ja schon mal drüber unterhalten und sehe ich auch immer mehr jetzt, dass über Apps halt die einfacheren Fragen auch beantwortet werden. Weiß nicht, vielleicht kannst du da mehr zu erzählen, LawTech.
Ja, automatisierte Verträge, ne? Also irgendwie fette Verträge von der Stange, die dann trotzdem irgendwie belastbar sind. Das ist natürlich interessant.
Also ich gründe eine UG, drück auf.
Du willst eine Gesellschaft gründen und hast einen smarten Vertragskonfigurator, der dir das ausspuckt, was du brauchst. Und das Ganze lässt sich dann auch im Zweifel auch vor Gericht oder wie auch immer, ist das Ganze belastbar.
Also wenn dann noch Notar-Tech und dann wäre auch alles super. Ne?
Im Grunde gibt es natürlich zwischen den ganzen Bereichen, eben auch genannt wurden, ganz viele Überschneidungspunkte.
Ja. Ja, ja.
Ne? Also ich glaube, das kann man, große Überschrift ist dann Fintech, das ist, glaube ich, der etablierteste Hashtag von allen. Aber da gibt es natürlich sehr, sehr viele ähnliche Bereiche. Aber auf der anderen Seite, was bedeutet das denn eigentlich für die Firmen selber? Also die Mitarbeiter, die da natürlich auch ein Stück weit wegautomatisiert sind. Brauche ich andere Mitarbeiter, die... Also darauf wird es ja hinauslaufen, dass ich einfach Leute brauche, die das Ganze verstehen, durchdringen und dann vielleicht auch erweitern können, oder?
Ja, das Spektrum der Mitarbeiterfähigkeiten wird natürlich breiter. Es werden immer mehr Leute mit wirklich Technologiehintergrund benötigt, auch in Banken und Versicherungen. Mhm. Es wird auch eine andere Art Mitarbeiter gesucht, der oder die mehr in den ich probiere jetzt mal was aus, geht. Kreativität und relativ schnell ein Modell vortragen kann, das dann substanziell genug ist. Also das ist nicht nur so, ich habe jetzt mal eine Idee, drehe mich um und mache es dann, sondern das muss halt genügend dokumentiert und vorgetragen werden, aber nicht mehr auf 10 Jahre den Return on Investment berechnen, was ja, dann eventuell rauskommen kann. Und es dann auch machen und auch lateral denken. Nicht mehr nur, wir machen das nur in-house, sondern welche Partner kann ich mir jetzt ranholen, damit ich das möglichst schnell umsetze. Denn das ist ein Mantra, was wir sehr, sehr stark sehen, ist, es ist the need for speed. Es muss schneller gehen. Man hat nicht mehr die monatelangen Entwicklungszeiten, um überhaupt erstmal einen Pilot auf den Markt zu bringen. Der Wettbewerb, sprich Fintechs, der klassischen Bank, die sind einfach viel schneller, weil die eben nicht in diesen langen Entwicklungszeiten denken, sondern die sagen, ich habe eine Idee, ich mache ein Minimal Viable Product, ich gehe raus und teste. So, dann sagt mir der Kunde oder der potenzielle Kunde, finde ich gut, finde ich nicht gut. Es ist ja auch eine ganz andere Art und Weise, wie wir heutzutage mit den Unternehmen agieren, interagieren. Wir sind ja sehr viel mehr bereit, da Feedback zu geben und finden es sogar klasse, selber in dem Entwicklungsprozess beteiligt zu sein. Das heißt, da wird eine Tür geöffnet und der Endkunde ist sehr, sehr bereit zu sagen, hey, ich arbeite mit, damit das so wird, wie ich das will. Und das müssen halt die Banken und Versicherungen aufnehmen. Und das muss intern in den Prozessen auch mit integriert werden. Die Prozesse müssen sich halt auch sehr ändern. Und dann müssen andere Tools eingesetzt werden, um zu sehen, wie ist denn die Marktaufnahme im Sinne von, was hören wir denn, was darüber gesprochen wird. Das eine ist ja, den Kunden direkt zu fragen. Das ist schon fast klassische Marktrecherche. Und das andere ist, was wird denn in den sozialen Kanälen darüber gesprochen? Das ist ja vielleicht die ehrlichere Antwort. Und das dann auch wieder zusammenzufassen. Und da gibt es auch neue Anbieter, die einem da helfen.
Wolltest du was sagen?
Ich dachte du. Alles gut.
Ja, da geht es ja natürlich am Ende des Tages auch so ein bisschen um die Objektivierung des Feedbacks. Also die Daten, die ich natürlich aus den sozialen Kanälen ziehe, haben wir vorhin schon mal, was wir noch nicht aufgenommen haben, besprochen, dass man halt sowas wie Semantik oder ähnliches braucht, um das richtig verorten zu können, um die Daten halt zu objektivieren. Wenn ich natürlich eine Kundenbefragung mache, klar, dann sind wir subjektiv. Durch die Masse wird es dann vielleicht auch irgendwann objektiv. Gibt es da, was macht ihr da? Also Big Data, das ist ja im Grunde Big Data Approach. Man sammelt viel Daten, man automatisiert die Sammlung der Daten, ne? Also man scannt irgendwelche Netzwerke. Wie geht ihr da vor?
Wir machen das gezielt, was der Kunde braucht. Was wir jetzt gerade als Beispiel gebracht haben, ist, ein Kunde will wissen, ob seine Veröffentlichung von Geschäftszahlen, die entsprechende positive Resonanz im Markt bringt. Und wir können dem Kunden jetzt helfen, genau das zu testen, indem wir ein Tool einsetzen, was dieses Hineinlauschen in den Markt kann. Und dann macht man 10 Tage, bevor der Geschäftsbericht veröffentlicht wird, schaut man mal, worüber wird gesprochen und setzt sozusagen eine Basislinie. Dann begleiten wir den Kunden bei der Veröffentlichung des Geschäftsberichts selber, dass man auch soziale Medien bespielt mit Informationen, die halt wichtig sind, die da rauskommen. Und dass man dann bis zu 14 Tage später nochmal so hört, wie ist die Resonanz, wie sind die Wellen, die da geschlagen sind. Wird es positiv aufgenommen? Was aus dem Ganzen wird positiv aufgenommen? Denn die Erstellung eines Geschäftsberichts ist ein wirklich hoher Aufwand für ein Unternehmen. Da wird viel Geld für bezahlt. Und die wollen natürlich sicherstellen, dass es dann auch den Effekt im Markt hat, den sie wollen. Und dass sie nicht aus irgendeinem Grund was da drin haben, was vielleicht nicht so heraussticht für sie selber, aber was in der Bevölkerung oder ihrem Kreis, den sie ansprechen wollen, aufgenommen wird. Und das ist was ganz Konkretes, wo dann mit Data Analytics und der Fähigkeit reinzuhorchen, ganz konkreter Mehrwert gebracht werden
kann. Also man quantifiziert sozusagen Sachen, die bisher eher qualitativ waren.
Richtig, genau. Und kann dann daraus lernen, das ist ja das Wichtige. Das ist ja für den Kunden so wichtig. Die hohen Investitionen in so einen Geschäftsbericht gehen nicht weg. Aber man kann versuchen immer besser zu werden. Ich meine, früher war das Thema, wie gestaltet man den Geschäftsbericht selber, dass es einfach lesbarer wird. Das war vor 6-7 Jahren mal das Thema. Und jetzt geht es halt dahin, und wie kommt es an? Wie ist das Wort, was wir sprechen, und die Nachricht, die wir rausgeben beim Empfänger, wie kommt es an? Das ist ein Beispiel, wo wir das mit annehmen. Ansonsten haben wir Beispiele, wo wir zum Beispiel der Polizei bei Großveranstaltungen Unterstützung beiseite stehen. Wir hatten ein Beispiel aus den Niederlanden, eine Großveranstaltung, ich glaube sogar, es war die Krönung damals, wo viele Leute halt draußen sind und die Polizei wissen wollte, wo sind Schwerpunkte, wo müssen sie ihre Kräfte einsetzen. Und es wurde halt gemessen über die Empfänge der Handys, über die Signale, wurde halt gesehen, wo die Schwerpunkte sind, in welche Richtung sich das auch bewegt hat. Das ist im Prinzip mehr oder weniger live gewesen, wie sich das verschoben hat, und die Polizei wusste dann daher, in welchen Bereichen sie ihre Kräfte mehr und mehr einsetzen muss. Ist auch Qualität oder Quantifizierung von qualitativen Informationen.
Also funktioniert ja Google Maps, die Stauanzeige.
Ja, genau. Ja. Da wird dann immer sehr genau geguckt, was wird denn gerade gemacht. Ich glaube, die Herausforderung ist auch in der Beratung, es wird immer individualisierter, was der Kunde brauchen möchte. Mhm. Und das Portfolio an Tools und einfach auch das Wissen der Mitarbeiter dann zusammengeworfen wird, um eben diese spezielle Lösung zu erarbeiten.
Wie sieht so eine Beraterrolle in 10 Jahren aus? Was denkst du? Also was ist praktisch die Rolle des Beraters in Zukunft? Wo geht's hin?
Schwere Frage. Also ich sehe immer noch einen Bedarf an Beratern, wird es immer geben.
Ja.
Die Erwartung ist, dass dieser Berater alle diese neuen Technologien beherrscht und sie orchestrieren kann.
Mhm.
Dass wir wissen, was gibt es dort, dass wir dem offen gegenüber sind. Ich glaube, es wird ein Hinwenden zu mehr Partnerschaft geben. Eben, sagte schon, lateral gedacht. Ja. Und auch eine Offenheit, Spezialisten dann immer gezielt mit reinzuholen. Das abzubilden, was sich in der Wirtschaft selber auch entwickelt. Das macht vor Beratern nicht halt. Wir müssen auch effizienter werden. Das ist ein Trend, den wir sehr stark schon sehen, dass Dinge, die bisher sehr viel durch Personen abgearbeitet wurden, von Tools übernommen wird. Wir haben ja in England diese sogenannten Remediation-Projekte gehabt. Was das heißt, es sind hohe Auflagen den Banken gemacht worden, die haben falsche Produkte an den Kunden verkauft und sind dafür gerichtlich gezwungen worden, rückzuarbeiten, welcher Kunde welchen Schaden hatte, um dann Ersatz zu leisten, sogenannte Remediation. Das hat Milliarden von Pfund gekostet, und das Abarbeiten ist aber sehr manuell geschehen, gerade so am Anfang. Und inzwischen gibt es dafür eben auch Modelle und Tools, wo man das automatisieren kann, zumindest zum größten Teil, und dann aber auch auditieren kann. Denn es ist ja nicht nur das eine, dass man das abarbeitet und dann den Schaden ausgleicht, sondern man muss hinterher auch nochmal sagen können, und das und das und das habe ich gemacht, dass es nachweisbar ist. Ist ein Bereich, in dem wir selber Tools entwickeln. Es gibt Bereiche, zum Beispiel im Investmentbanking, dass die Investmentbanken müssen für jeden Kunden ein sogenanntes Client-Onboarding machen. Das heißt, sie müssen sicherstellen, dass sie wissen, welchen Kunden sie da gerade bedienen und wie der Hintergrund des Kunden ist und woher der sein Geld verdient. Das dient auch dafür, sicherzustellen, dass man nicht mit kriminellen Personen was zu tun hat oder dass Geldwäsche involviert ist, solche Sachen. Bisher hat jede Bank das selber gemacht. Also wenn man zu Bank A gegangen ist, hat man den gleichen Prozess durchlaufen wie mit Bank B. Und jetzt aufgrund des Kostendrucks wird gesagt, das ist ja eigentlich ein bisschen unsinnig. es macht ja mehr Sinn, wenn das einmal gemacht wird und dann kann da jeder drauf zugreifen. Das heißt, wir sehen jetzt schon das Interesse, dass sich Konsortien bilden oder wir nennen das dann auch Utilities, die das als Dienstleistung für die verschiedenen Banken machen. So ein bisschen wie der Zusammenschluss von Banken, um Geldtransfers sicherzustellen, ist dieses Thema SWIFT, was wir haben. Und da geht es halt auch darum, dass man das mit vielen Tools macht, um das möglichst effizient zu gestalten. Das heißt, der Kostendruck ist bei den Unternehmen sehr groß und damit wird er auch bei den Beratern sehr groß werden.
Wird es sich das so ein bisschen so verändern, wie wir es in der Luftfahrtindustrie gesehen haben? Lufthansa und Emirates und Co. haben ein Konglomerat, um Kosten zu senken, um sich Strecken zu teilen. Wird es sowas geben, dass Goldman Sachs, Deutsche Bank und, keine Ahnung, Bank of China sagen, wir drei bringen jetzt diesen Zahlungsmittel-PayPal-Ersatz auf den Markt und nur wir drei bieten das an? Glaubst du, das ist so diese...
Es geht in die Richtung, das sehen wir ja bei dem Thema Blockchain. Beim Thema Blockchain hat sich ja mit um das Unternehmen R3 in Amerika ein Konsortium gebildet, in dem, ich weiß nicht wie viele im Augenblick, aber um die 30 bis 40 Banken haben sich dem angeschlossen, um zum Thema Blockchain zu forschen, herauszufinden, was sind die Anwendungsbeispiele, wo kann es nützlich sein. Und die haben sehr, sehr viel Geld da rein investiert. Und das ist ganz klar ein Zusammenschluss der großen Banken, um diese Technologieentwicklung zu fördern. Wir sehen aber auch, dass es Zusammenschlüsse und innerhalb von Banken gibt. Das sind dann sozusagen so Private Blockchains, die versuchen, diese Technologie zu nutzen, um für sich selber halt ein neues Produkt oder ein neues Angebot auf den Markt zu bringen. Das sehen wir schon auch. Und das Thema Utilities, was ich gerade gesagt habe mit dieser kleinen Onboarding, auch das gibt es jetzt schon. Was natürlich einen Wust von Verträgen dann auch nach sich zieht. Das muss man ja alles auch regeln. Ja. Aber das muss dann halt gemacht werden. Das ist auch möglich. Aber das ist jetzt eine Herausforderung, vor dem die Branche steht.
Wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft schauen, sagen in 20 Jahren, glaubst du, wir haben noch Bargeld oder machen wir alles noch digital?
Wo? Also ich bin der Meinung, dass es in Deutschland Bargeld geben wird.
Ja.
Ich bin der Meinung, dass es in Schweden in weniger als 20 Jahren kein Bargeld geben wird.
Okay.
Die sind viel weiter und die sind da auch viel offener dem gegenüber.
Ich hatte einen Visitenkarten-Kulturschock, als ich vor 3-4 Jahren da war.
Du meinst einen Visakarten-Kulturschock?
Ja, stimmt. Es wird ja alles. Also,
ja, es ist viel offener. Ich glaube, Bargeld wird es immer geben, weil sich die individuelle Person, denke ich, dagegen wehren wird, dass der Staat wirklich alles nachvollziehen kann. Also das muss schon sehr, sehr stark gepusht werden vom Staat, dass sie sagen, überhaupt gar kein Bargeld mehr. Weil ich meine, mit Bargeld verliert man auch so ein bisschen die Möglichkeit, irgendwas zu kaufen, was eben nicht online gespeichert wird. Ja. Also nicht alles preiszugeben. Und da sind die unterschiedlichen Länder und unterschiedliche Kulturen. Bargeld wird es immer geben.
Und diese ganze Geldwäsche wird einfach auch viel schwieriger.
Und Schwarzarbeit. Mit diesen Bitcoins. Wenn du 7x10 Euro aufschreibst, dann weißt du, dass das wahrscheinlich... Ja, genau. Und okay, also du glaubst weiter ans Bargeld?
Ja.
Okay. Glaubst du, dass... wir haben eben schon über Versicherungen gesprochen. Ich finde es interessant. Ich komme aus der Schule, habe mein Studium beendet, so sitze dann da und denke, oh, ich brauche Versicherung. Brauche ich das? Oder gibt es dann vielleicht so ein Bonuspaket vom Staat, einfach wo gesagt wird, hier, zahl einfach 200 Euro und da ist alles mit drin? Glaubst du eher, dass das wieder so zurückgeht? Dass es irgendwie nur noch einen Anbieter gibt, wie ich drücke auf die App und bezahle jetzt 200 Euro und da ist meine Katze mit drin, mein Auto? Dass es wieder so ein bisschen staatlich wird? Oder glaubst du, es wird immer nischiger?
Ich glaube nicht, dass es staatlich wird. Da sind wir drüber hinweg.
Nee, also nicht staatlich, aber so, dass es einen Anbieter gibt oder eher so.
Auch nicht, weil wir in einer individualisierten Welt leben.
Okay.
Und jeder möchte für sich selber auch entscheiden können, was will ich und was kaufe ich. Es wird die Tendenz da sein, dass Anbieter, ist ja interessant, im Fintech ist ja erst das Unbundling gekommen, dass man sagt, wir nehmen praktisch Teile aus einem Bankenangebot und machen das viel, viel besser. So, und jetzt geht es dahin, dass auch diese neuen Anbieter wieder Produkte mit reinnehmen. Das kann man sehen, Number 26 hat erstmal angefangen mit einem Online-Account und jetzt kann man auch internationale Überweisungen machen mit TransferWise. Ich glaube, das war die Verbindung. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Nicht nur. Auf alle Fälle, sie haben einen Partner mit reingenommen, der hat ein zweites Produkt und Service anbietet und dann kann man das alles über den Number 26 Account machen. Mhm. Das wird es immer mehr geben. Das heißt, ich erwarte, dass es ein ständiges Unbundling und Rebundling gibt. Also okay, man geht so durch Wellen durch.
Ja.
Aber dass es dazu kommt, dass praktisch noch eine oder zwei, also so eine Oligografie, das wird es, glaube ich, nicht geben. So wie im Energiebereich oder so.
Okay, ja. Okay.
Vielleicht kaufen Banken irgendwann auch dich als Risiko ein. Nach dem Motto. Es ist ja schon so, dass teilweise Strafzinsen diskutiert werden und ähnliches. Und die sagen, oh, den Franken nehmen wir noch mit ins Portfolio, den betreuen wir vielleicht noch. Mal gucken. Und dann Numbers 26 hat jetzt auch gerade hunderte Konten geschlossen, einfach mal, weil sie gesagt haben, wir machen das jetzt einfach mal, weil die Leute, die heben so viel Geld ab für gerade, also ne? Liest das gerne nach. Ist ein bisschen skandaliert worden, aber die haben das natürlich relativiert, weil es nur ein paar hundert Konten waren, aber es waren halt schlechte Risiken sozusagen.
Ja.
Was macht der Staat? Hat er mehr Infos in 20 Jahren oder weniger?
Ja, viel mehr.
Viel mehr.
Viel mehr. Wobei der Staat muss man vielleicht unterscheiden.
Gibt es noch Staaten?
Es gibt vor allen Dingen, es sind die Regulierungsbehörden, die viel mehr Infos haben.
Okay.
Die ja jetzt schon sehr informationshungrig sind und viel mehr Informationen in viel kürzerer Zeit sehr detailliert aufbereitet haben wollen. Da sind wir wieder an dem Punkt, Auflagen, die die Banken zu erfüllen haben, um diese Informationen geben zu können. Und das geht immer in die gleiche Richtung. Es soll vermieden werden, dass einzelne Banken im Prinzip insolvent werden und dann den Staat in Haftung nehmen.
Genau.
Ja. Das soll verhindert werden und es gibt ganz, ganz viele Hürden, die da eingebaut werden und das wird beaufsichtigt, indem einfach wirklich bald, sondern es gibt teilweise täglich Sachen, die von den Banken an die Regulierungsbehörden geliefert werden müssen, Informationen, und die müssen das natürlich auswerten. Das ist ja auch unvorstellbar, was da an Daten dann rankommt. Es reicht ja nicht, wenn das alles reinkommt, es muss ja dann auch mal ausgewertet werden. Also die Regulierungsbehörden auf alle Fälle und damit einhergehen eigentlich auch der Staat.
Das Finanzamt.
Das Finanzamt auch, wobei Finanzamt wird ja, wenn man ehrlicher Steuerbürger ist, muss man sagen, das Finanzamt versucht einfach nur gerecht zu beurteilen.
Ja, ja.
Und wer sagt, das Finanzamt ist hinter mir her, der hat auch irgendwie was zu verbergen.
Ja, dann, das ist die Kernfrage aller unserer Zuhörer. Wird es in 20 Jahren noch Steuerhinterziehung geben?
Aber tun eine ganze Menge, um die Schlupflöcher zu stopfen.
Genau, aber da ist was dran. Jemand, der Angst vor dem Finanzamt hat, hat meist auch ein Problem.
Ja.
Ein selbstgemachtes wahrscheinlich. Ich glaube, ich habe keine Angst vor der Zukunft, weil ich glaube, ich habe kein Bargeld mehr in 20 Jahren. Entweder, weil ich wirklich keins mehr habe oder weil
Paypal. Ich glaube, das ist deine Wahl dann.
Ja, genau.
Du wirst die Möglichkeit haben, völlig ohne Bargeld auszukommen. Ja. Sieht man heutzutage ja schon, wenn man mal ins Ausland reist.
Ja.
Wenn ich halt dann doch reise, versuche ich eigentlich sehr, sehr stark, hauptsächlich mit Karten zu bezahlen. Weil ich sammle immer diese Restbeträge zu Hause, wo ich dann sage, was soll ich denn damit?
Ja, genau.
Die spende ich dann.
Ja,
und diese große Box im Flughafen, weil ich weiß nicht, ob ich das nächste Mal wieder nach China vielleicht, weiß ich nicht, komme. Das,
ich schleppe mal das Kleingeld auch nicht mit.
Nee.
Nein, das ist.
Ja, cool. Mensch.
Ja, schön.
Dankeschön.
Danke euch.
Rene, hat Spaß gemacht.
Genau. Ja, auf jeden Fall. Wir sind schlauer. Alle anderen auch. Macht euch einen schönen Tag. Hört wieder rein. Bright New Future. Gebt uns Feedback zum Podcast, zu dieser Ausgabe. Und bis zum nächsten Mal.
Ja, tschüss.
Tschüss.
Ciao.